Ja, da sind wir also wieder beisammen.
Und mal wieder zu einem Teil 2 zu unserer Jubiläumsfolge, nämlich Nummer 25 von Tape 13. Wir sind aber schon auf der B-Seite und mit viel Glück und Tempo schaffen wir es auch, denke ich mal, die Kassette zu Ende zu spulen
in dieser Ausgabe. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass es 5 Songs sind. Das schaffen wir.
Vorsicht. Nie die, wie heißt es so schön, vorm Schluss machen, nie die. Egal. Lass weitermachen. Sonst ist die Gefahr umso größer. Wir sind noch im Jahr Ende 83 zumindest, als die Kassette aufgenommen wurde. Ich sage das vielleicht deshalb nochmal so bewusst, denn es sind Songs dabei, die zeitlos sind im übertragenen und im konkreten Sinne, die nicht zwingend nur mit dem Zeitgeist von Ende 1983 zu tun haben.
Sollen wir gleich mal reinhören? Was meinst du?
Mein Prolog. Kürz ihn ab bitte und drück aufs Knöpfchen. Ich höre und wenn ich zur Seite schaue, sehe
auf das Poster.
Sehe sehr vertraute Gesichter. Es ist auch eine. Vielleicht machen wir in dieser Folge auch mal wieder so ein bisschen eine Ausnahme, dass wir auch noch mal zu dem Schluss hinspulen. Denn als ich mir das angehört habe, man könnte es auch anhand des Intros vermuten, dass zwar klingt, als ob es wie auf dem Album ist, aber irgendwie dann nicht. Und ich meine, und das können wir dann ja gleich am Schluss nochmal uns anhören, ich meine auch am Schluss Applaus gehört zu haben. Also das dürfte eine...
Das verifizieren wir jetzt.
Live-Version sein von der Band, jetzt sagen wir es doch endlich nochmal, bitte.
A Flock of Seagulls. Und das war die Live-Version von Iran. Ist im März 82 schon rausgekommen, erst 83 auf deinem Tape gelandet.
Aber was einfach daran liegen kann, wenn es jetzt wirklich eine Live-Version ist, dass die natürlich dann auch später erst aufgenommen wurde. Also so gesehen, mach mal gerne weiter. Du wolltest wahrscheinlich zu den Charts
Charts, genau. In Deutschland Platz 31, in England 43, in den USA Platz 9, in Neuseeland Platz 7 und in Australien Platz 1.
Ja, und es war der internationale Durchbruch für A Flock of Seagulls. Und war interessanterweise bereits die dritte Single aus dem Debütalbum. Und weil wir in der Folge davor oder im Teil 1 ja mit dem guten Lionel Richie den Punkt hatten, dass man gerne den Zusatz
in Klammern gesetzt hat. Das
vergisst.
War auch hier so.
Auch hier gibt es einen Zusatz zu
so
Iran.
So far away.
Ja, genau. Es gibt, muss ich jetzt so ein bisschen emotional werden, abgesehen, dass man wahrscheinlich schon mitgekriegt hat, dass ich ein großer Flock of Seagulls-Fan generell bin. Emotional deshalb, weil Iran speziell war, also die normale Single-Studio-Version, war zusammen mit Markus, Ich will Spaß, meine eigentlich zweite Single, die ich sozusagen selbst gekauft habe. Ich habe davor irgendwann mal Carl Douglas gehabt, aber das war dann, ich sag mal so.
Kung Fu Fighting?
Nee, eben nicht, sondern Dance Kung Fu.
Okay,
also da hat es nicht zum richtigen großen Hit, sondern zur Nachfolgesingle in Anführungszeichen nur gereicht. Bei A Flock of Seagulls und Markus habe ich dann die richtig großen Hits gehabt und deshalb, die Single habe ich natürlich auch noch und deshalb habe ich da eine ganz, ganz spezielle Erinnerung dran und, das wird wahrscheinlich der nächste Exkurs werden, auf der Single steht drauf, bekannt oder aus dem Musikladen. Und es war ja damals auch der Musikladen so eine dieser großartigen Sendungen und das habe ich auch nochmal nachgeschaut. Der Song war am 20. Mai 1983 war die Band im Musikladen. Aber generell, ne, Musikladen, kann man wirklich
super
nochmal so.
Super Musikshow, also es handelte sich natürlich nicht um einen Plattenladen, sondern es war wirklich eine schöne kultige Fernsehsendung mit dem Manfred Sechsauer als Moderator und ja, der hat echt immer tolle Gäste gehabt, ja.
Ich kann mich an so, also neben an Flock of Seagulls, kann ich mich an zwei Sachen erinnern. Einmal, da waren doch auch irgendwelche eher leichter bekleideten Mädels. Also ich rede nicht von Tutti Frutti. Die hatten ja dann eher
das
gar nichts.
Das war noch eine Stufe drauf.
Das war dann die nächste Stufe. Nein, aber die haben, weiß ich nicht, Telefonnummern oder irgendwas haben die doch da irgendwie hochgehalten oder
man
sowas, ne?
Konnte abstimmen, glaube ich. Ja, also das ist jetzt auch nur noch meine dunkle Erinnerung, die ich daran habe.
Er hat ja auch schon über 40 Jahre.
Mittels Telefon eben, welche Band man da oder welchen Interpreten man am besten fand praktisch und wer dann bitte vielleicht nochmal eingeladen wird etc. pp.
Ja. Ja. Also an das kann ich mir erinnern, an die Mädels. Ja, man möchte es mir nachsehen. Und auch ein Mädel, die Nena. Ich kann mich noch an den Auftritt von Nur geträumt erinnern, der dann auch 83 gewesen sein muss. War nicht in der gleichen Sendung wie auf Flock of Seagulls, aber das war ja auch so ein ikonischer Auftritt von der guten Nena.
Ja.
Wir haben auch nochmal geguckt, ne, wer denn da drin war, weil da sind auch so ein paar, zumindest eine Bekannte, die jetzt in der Sendung drin war, in der auch A Flock of Seagulls.
Ja, war. Annika mit Shubidudu.
Lang. Also ich gebe zu, ich habe die Sendung ja gesehen, weil sonst hätte ich ja nicht gesagt, ich habe A Flock of Seagulls gesehen, aber ich kann mich an den Auftritt nicht erinnern. So ein bisschen kann ich mich noch zumindest an die Nummer erinnern von Spargo, Hip Hap Hop. Eigentlich, also auch sehr beide Titel ja etwas außergewöhnlich.
Ja, kann ich mich tatsächlich nicht mehr so wirklich dran erinnern, ja.
Dann die Leute, das war Tight Fit, Fantasy Island, Tight Fit war ja mal hier Gewinner, Eurovision Song Contest für England.
Ja.
Wie hieß denn die Nummer nochmal? Ja. Making Your Mind Up,
glaube ich. Ja, genau. Ja, genau. Making Your Mind Up.
Ja. Ja. Und an was ich mich nicht erinnern kann, aber wo ich auch die Maxi-Single sogar habe, Boomtown Rats mit Bob Geldof mit House on Fire. Glaube ich auch eher eine Nummer, wo ich wahrscheinlich zu den wenigen Personen gehöre, die Maxi-Single gekauft haben.
Würde ich unterstreichen, ja.
Ja.
Ich habe sie nicht.
Gut, wir waren aber bei A Flock of Seagulls. Und bevor wir uns jetzt zu sehr in der Nostalgie des Musikladens verlieren.
Ja, I Ran, um nochmal den Titel zu wiederholen. Also
So Far Away.
So Far Away, genau. Ah. Aber der kurze Titel I Ran, da ließen sie sich von einem Konzert tatsächlich inspirieren, bei der ein Song mit den Worten I ran eben auch gesungen wurde. Und,
also das heißt eigentlich Plagiat, sie haben geklaut.
Ja, wenn man so will, ja, wenn man es streng nimmt, ja, vielleicht.
Meine ganze Liebe zu A Flock of Seagulls basiert auf...
Oh nein, das wollen wir nicht hoffen.
Egal, ich finde die Nummer gut. Aber es gab noch eine zweite Geschichte. Ne? Sie haben ja immer ein Plakat von irgendwie Zoo Records gesehen und das war wohl so, dass sie das dann als Vorbild für ihr Cover genommen haben. Ja, wir zeigen das natürlich dann bei uns in den Socials, also
Könnt
da einfach gucken und da werde ich mir erlauben, die Single auch mal wieder vors Gesicht zu halten. Der Inhalt ist noch ganz, ganz interessant. Ja, der fängt nämlich harmlos an und dann wird es spannend.
Erstmal ganz romantisch. Ein Mann, der sich in eine Frau verliebt hat, aber er versucht, den Gefühlen zu widerstehen und dann sieht er ein Polarlicht und seine Geliebte wird von den Außerirdischen entführt.
Ja, ich wollte gerade sagen, es fängt harmlos an, wird dann aber etwas, ja. Aber ich meine, gut, das war halt auch so ein bisschen der damalige Zeitgeist. Ne? So diese ganze Space-Geschichte hatten wir jetzt bei ein paar Künstlern, die ebenso in dieser Zeit Musik gemacht haben. Flock of Seagulls hatten dann später dann auch noch einen Song, der hieß irgendwie Space Age Love Song. Also ich glaube, da haben sie dann vielleicht die Auflösung dann nochmal gegeben, was dann aus dieser Entführung geworden ist.
War aber ein Thema, das wirklich viele aufgegriffen haben.
Irgendwie. Ja, auch filmtechnisch. Ja, ne? Also da gab es ja hier, war nicht E.T. auch? auch irgendwie ein bisschen früher, 81, glaube ich, sogar das, schon. Ne?
Ja, ja, ja.
Aber ja, gut, war ein großer Erfolg. Was ich noch und was wir auch, glaube ich, als wir machen ja immer unsere Hörtipps, wo wir einfach mal so ein bisschen nicht out of the blue, sondern irgendwie spontan aus irgendwelchen Zusammenhängen, wo wir gerade sind oder waren, dann Songs nochmal zur Erinnerung euch vorstellen. Und ich werde mir, glaube ich, die Freiheit nehmen, ich hoffe, das ist okay für dich, Alex.
Absolut.
Dass ich die B-Seite, weil B-Seiten werden ja auch, wir hatten bei Kim White, glaube ich, immer mal so B-Seiten auch dabei. Aber die B-Seiten werden ja immer so ein bisschen unter, ich will nicht sagen unter Wert verkauft. Und ich finde, dass man die Pick Me Up, so heißt die B-Seite von Iran, So Far Away, dass man die auch mal wieder anhören könnte. Da ist es eigentlich eine relativ einfache, also jetzt nicht irgendwie sonst hier was, aber bringt für mich so diese Dynamik, die Flock of Seagulls damals gerade mit den ersten Songs hatten, einfach schön rüber. Ja. So, jetzt habe ich wieder mal
alles
gelabert
gut.
Und du hast ja schon einen Kaffee geholt. Und,
ja, fast. Nein, ich habe auch schon vorgespult, das auf jeden Fall. Ja, also so weitsichtig bin ich sozusagen.
Ja, nie bezweifelt.
Ich kann mich noch ein bisschen an das Video erinnern. Da war da waren ganz viele Spiegel und Alufolie. Also es war wirklich in so einem spacigen Raum sozusagen aufgenommen. Und man hat aber im Hintergrund so ein bisschen durch die Reflexionen auch die Kameras sehen können, obwohl die auch wiederum mit Alufolie eigentlich verkleidet waren.
Aber logisch, ne?
Geht ja logischerweise
anders. Gell? Also wenn jetzt nicht künstlich oder ich meine, damals waren die Kameras ja auch noch ein bisschen größer, als sie heute irgendwie sind. Das heißt, du konntest da ja auch schwer was machen. Und sie haben ja aber versucht, eigentlich so ein Cover, so eine Hommage an ein Albumcover von Brian Eno und Robert Fripp. Das gab Anfang der 70er Jahre gab es so ein Album, das hieß No Pussy Footing. Und das war auch so in diesem Look and Feel, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber ja, es ist, ich glaube, sie haben auch immer mal gesagt, wir standen halt einfach da und haben irgendwie gespielt. Ich habe auch da, du siehst, ich bin halt Flock of Seagulls Fan, ich habe auch irgendwo, das muss ich auch nochmal in den Untiefen hier irgendwie suchen, noch eine VHS. Man erinnert sich, das war diese Kassette für Video damals, analog. Das,
die Konkurrenz von Betamax Max und Video 2000.
Ja, genau. Aber VHS hat sich durchgesetzt dann am Schluss. Und ja, also es gab eben dieses Video und das ist auch sehr viel auf MTV gelaufen und wahrscheinlich war das auch ein bisschen der Treiber, dass das dann erfolgreich wurde. Und ich habe eben, weiß ich nicht warum, also ja, da wird, genau, Iran wird drauf sein. Ich glaube noch dann auch aus dem zweiten Album ein, zwei Songs. Ich glaube Space Age Love Song. Ich guck mal zeige ich auch noch mal, was auf dem Ding drauf war.
Ich fand ja ganz lustig, das hatte ich damals auch schon mitbekommen, dass in den USA so eine Art zweite Bedeutung des Titels aufgekommen ist. Ein wenig, also logischerweise.
Durch die Aussprache.
Weil sie sprechen Persien, Iran, auch Iran aus sozusagen. Und dann haben das viele auch so ein bisschen verballhornt und dann von Iran gesprochen und das So Far Away eben einfach so hinten dran gesteckt, weil das von den USA natürlich auch ganz schön far away ist.
Ja. Naja, aber es war ja auch damals ich will jetzt nicht sagen, USA haben immer mal irgendwie einen Konflikt, aber das war natürlich auch Zeiten, wo das dann auch noch mal ein bisschen präsenter war.
Genau.
Und da hatte ein oder andere Comedian dann gemeint.
Botschaftsbesetzung, später Ayatollah Khomeini und diese ganzen Geschichten,
ja. Da fand ich es dann noch eher lustiger, den Song dann auch in GTA zu hören, auf dem Radiosender 103 wahrscheinlich ausgesprochen, also man hört es. Aber ich würde noch mal gerne auf das Album zu sprechen kommen.
Das ist im April 82 rausgekommen, also lustigerweise nach der, das war ja schon die dritte Single des Iran, also es hat ein bisschen gedauert, bis das Album dann rauskam. Ja, warum auch immer, ja. Aber in Deutschland Platz 25, England 32, USA Platz 10, Australien die 19, Neuseeland Platz 6 und Kanada die Nummer 5.
Und da ist es Platin geworden.
Genau.
Und ich habe das Album, ich weiß es noch, man hat ja eigentlich früher eher so, wir hatten, glaube ich, immer darüber gesprochen, bei Karstadt, WOM gab es auch. Aber, und nicht, weil ich jetzt hier der belesene Mensch bin, der dauernd beim Hugendubel, also sagen wir jetzt einfach, ne? Ist
ja, ja,
weiß ich nicht. Ja. Gibt es immer noch und genau. Ich war halt damals im Hugendubel. Und ich weiß noch, wie oft ich da gab es nämlich auch Schallplatten. Und ich weiß noch, wie oft ich da ans Regal gelaufen bin und habe dann, sie haben die A Flock of Seagulls, das Album. Und dann habe ich immer auf den Preis geguckt, 22 Mark, weil Hugendubel war halt einfach teurer als jetzt irgendwo anders. Und ich weiß auch nicht, warum ich nicht woanders hingegangen bin, aber irgendwie weiß ich noch, dass ich dann mir wirklich das Geld zusammengekramt habe und für 22 Mark das Album gekauft. Cool.
Weißt du, warum ich glaube, dass du den Preis noch so genau weißt? Weil das Etikett vielleicht noch drauf war auf dieser Platte und das hat man früher nicht so gut weggekriegt. Das waren nicht so leicht abnehmbare Klebefolien, sondern das wurde ja immer mit so einer Maschine, so eine handlichen Ding so draufgebappt und dann waren die manchmal so festgeklebt, diese Preisetiketten.
Ich muss nachschauen, auch das müsste ich mir anschauen. Ich weiß aber auch, und das vielleicht war das auch, das war nicht eingeschweißt, das Album, sondern es war in so einer Plastikschutzhülle, so eine durchsichtige. Und es könnte sein, dass das Preisschild, was ja auch eigentlich clever wäre, dieser Schutzhülle drauf war.
Ja.
Lange Rede, also.
Wobei dann die Kunden die Schutzhüllen hätten austauschen können. Das ist immer die Frage, oder? Ah. Weil das doch eine zum Rein- und Rausschieben war, oder?
Mei, ich bin halt mal wieder viel zu ehrlich.
Zu lang her.
Ich war halt einfach viel zu ehrlich.
Mist. Nein.
Da hätte ich. Aber nein, mir war das, weil irgendwann war ja mal so eine, was ich was, Challenge irgendwie, was ich glaube Facebook oder weiß der Geier was, wo man so seine, immer gefragt wurde, jetzt musst du deine Top 10 Alben zusammenstellen. Und ich weiß, und es wird auch, ich behaupte mal, also Anspruch an alle anderen Künstler da draußen, die noch Alben produzieren werden, für mich ist das definitiv eins meiner Top 10 Alben.
Ja, ja.
Also das.
Ja, auch der Phil Spector fand das richtig gut, habe ich in Erinnerung. Der hat damals gesagt, ja, phänomenal.
Und Phil Spector, über den haben wir ja auch schon mal mit Alan Parsons oder im Zusammenhang mit Alan Parsons gesprochen, Wall of Sound. Also der weiß, wie man produziert. Ja. Und ich finde, diesen Vergleich nehme ich jetzt einfach mal an und sage, du stellst mich mit Phil Spector auf eine Stufe
aus. Ja,
das ist aber sehr lieb von dir. Ja,
siehst du mal?
Wir haben ja, also dritte Single, Telecommunication, auch damals war schon das Telefonieren oder die Telekommunikation ein Thema. Das 81 rauskam, dann gab es noch Modern Love is Automatic, 82. Modern Love is Automatic, auch übrigens als Single, sehr geil, wenn man die jetzt heutzutage noch auf so irgendwelchen Indie-Radiosendern hört. Da rauscht es erstmal 30 Sekunden lang, ne? Und das gehört aber zum Song. Also heutzutage wärst du nach 30 Sekunden schon fast mit dem Song durch.
Ja.
Flock of Seagulls haben halt 30 Sekunden erstmal nur das Rauschen.
Aber diese Freiheit haben sie sich genommen.
Einfach geil. Also muss ich einfach sagen. Und auf diesem Album, dann eben der schon mehrfach zitierte Space Age Love Song. Und es ist noch eine Instrumentalnummer drauf. Die auch, ich wusste gar nicht, dass es dafür einen Grammy gibt, aber die einen Grammy gewonnen hat.
Für Best Rock Instrumental Performance und das war der Song DNA.
Ja, also wirklich, deshalb sage ich noch, hört euch das Album einfach an.
Song,
ich liebe es. Da wir A Flock of Seagulls schon jetzt zweimal hatten, also jetzt heute das dritte Mal, hätte ich jetzt vielleicht über die Band gar nicht mal so viel mehr verloren, außer dass sie in Liverpool 79 gegründet wurden. Und er gesagt, dass, und das finde ich eigentlich ganz schön, dass sie, nachdem sie natürlich sich auch wieder getrennt hatten, dann über VH1, so eine Band United, so ein kurzes, wie soll ich sagen, Comeback hatten, dann auch Konzerte in den USA gespielt haben und der Frontman, der Mike Score, jetzt erstmal wieder auf Tour war und ich, leider Gottes, 2009 es verpeilt habe, sie zu sehen. Ne?
Ja, da haben sie 5 Konzerte in Deutschland gegeben. Ich habe sie leider auch nicht gesehen. Danach war wieder ein bisschen ein Break. 2018 ist dann nochmal mit dem Prager Symphonic Orchestra im Album Ascension einfach nochmal was Neues entstanden. Aber letztes Jahr hat sich wieder was getan.
Dezember war das, glaube ich. Haben sie ein Album namens Some Dreams veröffentlicht.
Ja.
Ich erlaube mir, weil ich glaube, ich habe ja jetzt wirklich gezeigt, dass ich Flock of Seagulls echt mag. Deshalb kann man mir, glaube ich. Es ist nett zu hören. Es ist schön, aber mir fehlt so ein bisschen dieses, was halt auch durch die Gitarrengeschichten, das war halt damals so ein bisschen outstanding einfach, ne, was der Paul Reynolds damals so gemacht hat. Das fehlt mir ein ganz klein bisschen. Es ist schön. Also von daher, Flock of Seagulls-Fans, solltet ihr euch das Some Dreams-Album einfach mal anhören.
Ja, das nehme ich zum Anlass. Ich werde es tun. Jetzt hören wir uns aber noch den Applaus an.
Du hast, immer wenn ich anfange zu labern, vergesse ich immer alles. Ja, lass mal gucken, ob es wirklich eine Live-Version
genau.
war.
Genau.
Das ist jetzt der Test, ob es funktioniert. Ja. Und es war scheinbar der Schlusssong.
Ja.
Ja, also es war eine Live-Version. Also von genau. daher. Ich habe sie, das war ja auch dieses Plakat, das bei uns hängt. Ne? Das war ja eigentlich für auch ein Live-Konzert, wo eben dann The Fix noch als Vorband da hätte bei sein sollen. Habe ich 83 auch schon
geil.
Verpasst.
The Fix, auch geil.
Ja, auch die habe ich allerdings mal live gesehen. Ich glaube, wir schaffen es, doch noch einen dritten Teil zu brauchen, oder?
Nein, wir geben jetzt Gas. Ich drück mal wieder aufs Knöpfchen.
Bei ja. Flock of Seagulls halt, ne? Auch schon damals war das Thema Grenzen in Amerika ein Thema.
Ja.
Allerdings, wobei, nein, ich glaube, es geht ja auch um die mexikanische Grenze.
The Border von der Band, passenderweise America. Ja. Das war ja ein richtig flotter Song von denen, weil ich habe sie sehr mit Balladen in Erinnerung.
Ja, eher so Akustikgitarren-technisch.
Ja, genau.
Absolut richtig. Die kam im Juni 83 raus, war allerdings in den deutschen Charts nicht platziert. Generell, kleiner Spoiler, in Deutschland hatte die Band es auch so ein bisschen schwerer. Also da haben sie es leider Gottes auch wirklich nur mit zwei Singles, Last Unicorn und Young Moon, geschafft, die Charts zu entern, wie man ja so schön gesagt hat. Dafür war die Nummer aber in anderen Ländern durchaus in den Charts.
Ja, kann man schon so sagen. Also in den USA Platz 33, in Kanada Platz 39 und lustigerweise in den Niederlanden Platz 22.
Ja, die Holländer, die wissen.
Die wissen was. Genau, mitgeschrieben hat da ein auch heute noch erfolgreicher Songwriter und Sänger, der Russ Ballard. Der hat ja wirklich einige Sachen auch für andere gemacht. Was weiß ich, für Hot Chocolate, für Frieda, I Know There's Something Going On,
für mit Rainbow. Phil Collins am Schlagzeug.
Genau, für die Band Rainbow. Und der ist tatsächlich jetzt gerade in Deutschland auf Tournee mit 8 Konzerten, Ende April, Anfang Mai. Wenn das ausgestrahlt wird, dürfte er schon wieder zurück in den USA sein.
Ja, haben wir es jetzt verpasst.
Ja, leider, aber egal.
Er ist Engländer, was nichts Schlimmes.
Also, ne? Engländer ist er, ja, genau.
Vielleicht fährt er auch in die USA,
aber das weiß ich tatsächlich jetzt nicht.
Ja, genau. Aber kann ja sein, dass er durch die Zusammenarbeit mit America sich eher, amerikanisch orientiert. Aber das Lustige ist, weil der Song heißt ja eben The Border. Und es geht so ein bisschen um dieses, Mexican Feeling, weil, ne, um da geht es inhaltlich. Und er hat als Engländer zumindest für die Band America ein bisschen zu klischeehafte Texte, die für Amerikaner unpassend klingen. Ich bin ja froh, dass die Gleichsprachigen auch ihre Probleme haben miteinander. Weil es fehlte irgendwie so dieses Mexicali-Gefühl und deshalb wurde der Text umgeschrieben. Es war für ihn auch okay. Und deshalb haben wir jetzt, oder wir haben es jetzt nicht gehört, aber in der Playlist, das ist dann der Song mit den finalen Lyrics. Und ja, das war die erste Single aus einem Album.
Ja, oder aus ihrem aus dem Album Your Move. Und das Album ist im Juni, ebenfalls im Juni 83 rausgekommen, hatte tatsächlich keinen herausragenden Erfolg. In den USA Platz 81, Australien Platz 66, Japan 58 und Italien sticht heraus mit Platz 16. Produziert von Russ Ballard, von dem wir ja gerade gesprochen haben. Und darauf waren dann auch noch ein paar andere Singles, Cast the Spirit, ist aber nicht groß in den Charts gelandet. Aufgenommen ist das Ganze in den Abbey Road Studios und in Miami. Also berühmte Studios und in Miami weiß man gar nicht genau wo.
Da ist es einfach schön aufzunehmen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, es war generell, der The Border war so wirklich so ein bisschen auch der Song, der aus dem Ganzen rausgestochen hat. Es war auch dann damit der letzte Top 40-Hit in den USA der Band bis heute. Und es war auch insgesamt, also es gab dann erstmal keine weitere Zusammenarbeit zwischen America und Ross Ballard, was, weiß ich nicht, jetzt glaube ich nicht wegen des fehlenden Erfolges war, aber vielleicht hat man auch einfach gesagt, ja, es lohnt sich jetzt nicht mehr, weil generell war eben die Kritik an dem Album, es ist halt sehr an die Popradios der damaligen Zeit, also so 83er Zeit angelehnt. Und zeigt halt so ein bisschen wenig Inspiration. Ne? Und da war eben The Border der einzige Song. Wobei, es gibt schon noch einen Song, der in einem anderen Land dann richtig erfolgreich wurde und sogar die Band als für die Band der größte Hit war.
Ja, nämlich Love's Worn Out Again. Und das war in den 80er Jahren auf den Philippinen so ein Riesenhit und hat sich dann schon auch ein bisschen weiterentwickelt. Dort ist es aber der bekannteste Song der Band überhaupt. Ja. Also im Gegensatz jetzt zu hier England oder USA. Ja.
Lass gerne mal, also die Band, du hattest es ja am Anfang schon gesagt, das ist eher eine so beschwingte Nummer, weil eigentlich sind sie ja so aus dem Genre Softrock, Folkrock. Ne? Und ich weiß nicht, ich möchte das jetzt gar nicht abwertend meinen, aber für mich klingt das auch so ein bisschen, also wenn ich jetzt Truckfahrer wäre, in den USA wohlgemerkt, nicht deutsche Autobahn oder sowas, sondern in den USA, so irgendwie durch hier, keine Ahnung, Arizona oder weiß der Geier, wo ich da gerade durchfahre, Texas, ich finde das eigentlich so eine richtig schöne Musik.
Ja, also ich meine das jeden jetzt Fall.
Positiv.
Und ich habe immer so eine Erinnerung, also ich fand jetzt America, ja, das war jetzt nicht so hundertprozentig meine Musik, aber ich habe es dann auch immer so verglichen, es gab so ähnliche Bands auch, also Chicago fand ich immer ein bisschen
wahrscheinlich
ähnlich.
Wahrscheinlich wegen des Namens, oder?
Und, ja, vielleicht auch das, aber so dieses bisschen softere, rockige oder Kansas, jetzt ist mir wieder eingefallen. Die meinte ich tatsächlich, weil wir haben vorhin kurz
auch einen amerikanischen Namen
drüber. Ja. Genau. Also die drei habe ich immer so innerlich so ein bisschen in einen Topf geschmissen.
Ja, also Dust in the Wind, weil das ja auch sehr stark mit Akustikgitarren ist. Weil das war ja auch so ein bisschen der Punkt. Ne? Also die Gründer der Dewey Bunnell, dann Dan Peake und Gary Beckley, die haben sich 70 mehr oder weniger zusammengetan. Und waren alles drei Sänger, die eben mit der Akustikgitarre gut umgingen konnten. Ja. Haben sich irgendwie 67 schon kennengelernt in London, weil ihre Väter wiederum irgendwie US-Soldaten waren, die da stationiert waren. Und eben 1970 kam dann eben America. Und vielleicht soll man noch mal so ein, zwei große Hits sagen, weil ich glaube, alle sagen so, America, wer ist denn das?
Und wenn man, Horse with No Name war ein Mega-Hit, muss man wirklich sagen. Wurde dann auch öfter mal noch gecovert. Also auch in lustigen, eher elektronischen Versionen kann ich mich noch was dran erinnern. Genau, in den USA 72 gleich Nummer 1 und in England immerhin Platz 3. Dann waren sie auf Tour mit den Everly Brothers. Also auch im zweiten Album gab es einen coolen Hit, Ventura Highway. Also die haben dann schon so ihren Weg gemacht, kann man sagen. Ja.
Also 75 gab es dann auch schon die nächste Nummer 1 wieder in den USA mit Sister Golden Hair. Und dann gab es ein bisschen Personalumbruch. Dann waren sie nämlich nur noch zu zweit, weil 1977 der Dan Peake ausstieg. War dann auch ein bisschen weniger Erfolg und auch mal eine Pause. Und dann gab es 82 eben das Comeback mit dem Song You Can Do Magic. Der wurde übrigens auch schon von Ross Ballard geschrieben und war dann in den USA Top 10. Und dann kam eben die Geschichte
The Border,
und The Border raus. Und in Deutschland hatten wir am Anfang schon mal gesagt, mit einem Soundtrack oder mit einem Film, Musik aus dem Film eigentlich sehr großen Erfolg.
Ja, das war eben The Last Unicorn. Damit hatten sie wirklich einen großen Erfolg. Der Film war ja auch echt ein Kino.
Also Animationsfilm oder so.
Also
Animation für damalige Verhältnisse
halt. Ne? Ja. Und das war nochmal für sie in Deutschland wirklich der große Schlager.
Ja. Schlager.
Sozusagen.
Der Schlager. 2007 ist dann nochmal das 16. und Album erschienen und hat auch gute Kritiken gehabt. Und dann 24 sind sie in den Classic-Charts nochmal erfolgreich gewesen mit einem Album Live from the Hollywood Bowl 1975. Und da gab es auch einen recht berühmten Mann, der das Ganze geleitet hat.
Ja, der George Martin mit dem Symphonieorchester. Das Ganze wurde dann dementsprechend, natürlich ist es in den Classic-Charts auch so hochgekommen. Ja, schönes Album.
Also von daher denke ich mal, America ist auch so ein Ding, wo man sagt, ja, gute Musik habe ich gar nicht mehr so auf dem Zettel. Deshalb Zettel raus, America draufschreiben und wir machen weiter mit der nächsten Nummer.
Gerne. Oh, ganz anders. Oh.
Auch diese Seite habe ich gehabt.
Extrem bekannt.
Von der guten Frau Streisand. Und jetzt kann man immer den Vornamen diskutieren.
Ja, Barbara. Also, sie ist geboren als Barbara Joanne Streisand. Also nur mit drei A's dann insgesamt.
Okay, jetzt muss ich nachdenken.
Genau, ja.
Dann hat man ein A gekürzt.
Richtig,
oder also sie selber.
Sie hat dann entschieden, ja komm, zu Beginn ihrer Laufbahn, ich will mich ein bisschen unterscheiden von den, Barbara war damals ein sehr üblicher Name, von den anderen Barbaras dieser Welt. Ich nenne mich nur noch Barbara. Also B-R-A hinten und ja, das hat sie durchgezogen, sowohl als Schauspielerin als auch als Sängerin wurde es dann die Barbara. Genauso nennt sich natürlich auch der spätere Hit Barbara Streisand, der wirklich nochmal so die Dance-Schiene
von Duck Sauce,
genau, der das wirklich, also großer Hit war das dann ja auch.
Wobei
genau.
Der Song ja eher inhaltlich, also da gab es eine Diskussion mit Boney M. und Frank Farian, aber auf die wollen wir jetzt nicht eingehen. Wir wollen jetzt mal über Memory, vor allem wichtig, Memory, nicht Memories.
Genau.
Sogar hieß dann das Album, aber der Song hieß Memory.
Und also nur eine. Das ist eigentlich der weltbekannte, der größte Hit aus dem Musical Cats von Andrew Lloyd Webber. Und Barbara Streisand hat tatsächlich eine poppigere Version aufgenommen, die dann zum großen Hit wurde. Davor hat es natürlich auch, was weiß ich, wirklich so reine Musical-Darstellerinnen, so die Elaine Page, die ja auch die Cats-Figur Grisabella gespielt hat. Andere Interpretationen gab es von Barry Manilow zum Beispiel oder auf Deutsch von der Angelika Milster.
Auch. Angelika Milster habe ich letztens, weil ich ja immer mal mehr so ab und an ein paar Klassikserien auf dem ZDF, also auf dem ZDF liefen halt die meisten dann da, die hat ja auch mal beim Der Landarzt mitgespielt.
Wenn, das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst.
Ja, ich konnte mich erst dann erinnern, als ich sie wieder gesehen habe. Also so gesehen. Sie hat aber nicht Memory gesungen, also von daher, ja.
Okay.
Lass mal, genau, von Memory zu Memories.
Zum Album.
So hieß das Album ja dann eigentlich. Ja,
genau, im November 81 rausgekommen und ein großer Erfolg in England, dort Platz 1, in den USA Platz 10. In Österreich auf der 17 und in Deutschland haben wir nichts gefunden.
Ganz
eigenartig, ja.
Es war eigentlich auch so eine Art Best-of. Ne? Es war so eine Mischung mit drei neuen Songs und bereits veröffentlichten Tracks. Und in England, vielleicht lag es auch daran, dass die Engländer mehr auf Liebe stehen als auf Erinnerung. Denn in England hieß es eigentlich Love-Songs.
Ja, naja, es ist ja auch völlig legitim, da auch noch einen anderen Titel mal auszuprobieren. Ja. Da waren dann ganz coole Duette drauf tatsächlich auf diesem Album mit Neil Diamond, You Don't Bring Me Flowers und tatsächlich eine schnellere Nummer mit typischerweise Donna Summer,
ja, No More Tears. Aber die man, also ich habe mir die auch dann nochmal angehört, weil ich das jetzt nicht so spontan im Ohr hatte und habe gedacht, oh, die geht ja auch eher ein bisschen lame los.
Ja,
aber
ja.
Dann so ab, weiß ich nicht, ab der Mitte.
Genau.
Hatte ich sie auch im Ohr, muss ich
sagen. Ja,
da,
genau. Sagen. Die hatten einen ruhigen Beginn, da hast du recht.
Also, und das war eine Nummer 1. Ne?
Mhm.
Also von daher richtig groß. Ja, du hast es am Anfang schon gesagt, Barbara. Streisand, die war ja vor allem auch extrem, also nicht nur erfolgreich, sondern auch extrem vielseitig, ne? Also was jetzt so generell die Unterhaltungsbranche
betraf. Ja, absolut, genau. Also Sängerin ist klar, aber auch als Schauspielerin, als Regisseurin, Produzentin und Buchautorin, also die hat wirklich eine Karriere, die sich insgesamt über 6 Jahrzehnte erstreckt. Und die 6 Jahrzehnte sind ein gutes Stichwort, weil sie ist auch die einzige Künstlerin, die in 6 aufeinanderfolgenden Jahrzehnten Nummer-1-Alben in den US-Charts hatte.
Ja, sie stammt aus New York City, also von daher große Städte gewohnt und ja, begann in den frühen 60ern mit Auftritten in Nachtclubs, in Greenwich Village beispielsweise. Und dann ging es auch schon los in Richtung Musical. Ne?
62 ja,
war die ja schon unterwegs.
Da hat sie schon eine Rolle bekommen als Miss Marmalstein im Musical I Can Get It For You Wholesale und wurde dann über Nacht richtig bekannt.
Ja. Ja, das erste Album kam dann, das hat sie relativ einfach genannt, Barbara Streisand Album 1963 kam das raus. Und das hat auch dann schon gleich zwei Grammy Awards hier eingestrichen, ja, unter anderem auch Album des Jahres. Also jetzt nicht irgendwie ganz was Schwaches.
Genau, auf Grammys war sie richtig abonniert sozusagen. Also hat echt 10 Grammys insgesamt gewonnen, darunter den Lifetime Achievement Award und den Legend Award auch noch. In der Filmkarriere, da kann man sich auch an einige Filme von ihr erinnern. Das war das Debüt, hat sie 68 gegeben mit Funny Girl. Da hat sie einen Oscar tatsächlich als beste Hauptdarstellerin.
Gleich losgelegt.
Genau, ja, genau.
Also ging immer relativ
dann
gut
kennt
los.
Man noch so ein bisschen Hello Dolly von 69, The Way We Were von 73, A Star Is Born von 76. Gibt es ja diverse Remakes. Ja. Und da hat sie, genau, bei dem A Star Is Born ist sie tatsächlich mit dem Lied Evergreen auch aufgetreten und hat dafür auch nochmal einen Oscar bekommen.
Ja.
Und bei uns in den 80er Jahren, da war es dann eher Jentl, ja, der Film.
Ja. 83 war das, glaube ich, sogar. Mhm. Ne? Und
ja,
da, ja, da hat sie auch ja, eben die Story letztendlich geschrieben, produziert, inszeniert, mitgespielt. Also ja, alles in Personalunion.
Ja.
Und was schön ist, finde ich, dass sie auch ja einfach ihre Prominenz oder ihre Bekanntheit auch immer wieder schön für Wohltätigkeitsprojekte einnimmt. Und wahrscheinlich hat sie da auch irgendwann mal gerade in den 70er Jahren oder Anfang der 70er Jahre etwas Wohltätiges gemacht, was der US-Regierung, zumindest Richard Nixon, nicht so gefallen hat, weil da war sie auf der Feindesliste von.
Eieieiei. Oh Mann, oh Mann. Naja, komm.
Wird mir das Thema aus, sonst kommen wir vielleicht auch noch auf irgendeine
Feindeslisten. Genau. Nein, deshalb, nein, nein. Wir machen einfach weiter, oder?
Was meinst du? Sagen, wir wollen einfach neutral bleiben und machen weiter. Schön gesagt. Da ist noch der Schluss. Jetzt. Ich war aber, glaube ich, auch eher ein bisschen romantisch da in dieser Phase scheinbar, ne?
Gib's zu, wen hast du da kennengelernt? Ah nein, das war zu früh eigentlich.
Ja. Frag mich doch nicht, was vor über 40 Jahren war, weil ich niemals weiß, was vor 4 Minuten war.
Du konntest es nicht mehr aus dem Kopf bekommen,
nein,
oder?
I can't get it out of my head. Das stimmt. Ist auch eine Nummer, die, wir hatten es, glaube ich, anfangs gesagt, eben nicht aus dem Jahr 83 oder zeitnah verwandt ist, sondern aus dem November 74, beziehungsweise in England wurde der Song 75 veröffentlicht. Allerdings auch charttechnisch erstmal später dann es geschafft hat. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gar nicht. Aber für Electric Light Orchestra,
genau.
Vielleicht wollten wir
ich
das
wollte
noch mal sagen.
Ich wollte gerade sagen, die Band sollten wir noch nennen. Ja.
Ach komm, das wissen doch alle.
Electric Light Orchestra, kurz.
Unsere Zuhörer sind doch total schon voll
natürlich
drin.
Ich gehe auch davon aus.
Die denken sich so, oh, dass die erzählen, das wissen wir doch schon alles. ja, und das war der Durchbruch für ELO in den USA, auch wenn davor, also sie hatten schon Alben veröffentlicht, 3 Stück an der Zahl. Die waren auch durchaus schon in den Charts, allerdings jetzt nicht so extrem hoch. Aber so diese Nummer hat es irgendwie geschafft und sie zählt auch zu einer der bekanntesten Balladen eigentlich der Band und zeigt vor allem dann auch sehr schön den Sound, den sie so haben.
Die liebten es auch wirklich so symphonische Sachen zu machen, wo dann viel so Klassik-Elemente auch einfach noch mit drin sind. Und es ist ein gutes Paradebeispiel eigentlich dafür auch. Ja.
ELO gehört ja auch zu meinen, also das war ja, wer auch mal vielleicht auf unserer Webseite war und die persönlichen Dinge über uns gelesen und gehört hat. Da weiß ja auch, dass mein erstes Konzert 1982 war. Und vielleicht, weil ich gebe ja zu, ich bin jetzt nicht so der totale diepe Klassik-Hörer, aber ich konnte immer argumentieren, durch Electric Light Orchestra war ich der Klassik doch relativ gefühlt sehr nahe.
Absolut.
Gut, dieses Feigenblatt ist jetzt weg. Lass noch mal ein bisschen über das Lied sprechen vielleicht.
Genau, Can't Get It Out of My Head. Ja, das Lied handelt praktisch von so einer melancholischen Sehnsucht, durch die, die durch eine unerreichbare Liebe ausgelöst wurde. Und
ist eigentlich so, aber eigentlich, ich sage jetzt mal, eigentlich so ein Ding, was ist das nicht oft so?
Das ist oft so, würde ich schon sagen, gell?
Ja. Aber vielleicht das Spannende ist, und das finde ich eigentlich fast wieder ein bisschen gemein, heutzutage würde man ja wieder sagen, das ist irgendwie Blaming. Es ging der, in dem Song ging es um einen Bankangestellten. Ja. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet ein Bankangestellter gewählt
ja,
wurde.
Aber kein so guter Leumund. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Geschrieben hat den Song ja der Jeff Lynne und der wollte seinem Vater damit was beweisen, ja. Weil der immer gemeint hat, ja komm, du hast keine, du bist kein guter Songwriter und bitte, das kannst du doch gar nicht. Und da hat sich Jeff Lynne mal richtig lang hingesetzt und das ordentlich gefeilt und dann war auch der Vater happy und hat gemeint, oh, wunderbare
Musik. Ich wollte gerade sagen, also ich finde, Jeff Lynne hat jetzt wirklich echt viele große Songs, kommen ja gleich nochmal dazu im ja. Detail. Also deshalb, ja, also vielleicht nochmal ein paar Leute und wir haben es Gott sei Dank auch richtig gesagt. You can't oder can't get it out of my head. Hat nichts mit der Nummer, die dann später Kylie Minogue ist. Es ist also auch kein Cover von Kylie Minogue, weil die kann dich nicht aus dem Kopf kriegen. Also you.
You.
Und hier ist es. Es.
Du Gott. Sagst es.
Okay. Wir machen mal weiter. Sprechen
die
wir
Nummer,
über das Album. Ja?
Genau. Die ist aus dem 4. Studioalbum von ELO. Eldorado hieß das. Ist schon im September 1974 rausgekommen. Und war in den Charts in Australien Platz 40, in den Niederlanden Platz 4 und in den USA auf Platz 16, wo sie dann auch 32 Wochen in den Charts sich gehalten hat.
Was deshalb durchaus beachtlich ist, weil es war außer der Nummer keine weitere Erfolgssingle eigentlich dabei. Und das Cover ist auch eigentlich noch ein ganz spannendes, wenn man das vor Augen hat oder sich mal anschauen will.
Ja, also das zeigt so zwei so ein bisschen leicht angegrünte, dürre Hände, die nach den roten Schuhen einer Frau greifen. Und das ist tatsächlich ein Motiv, was aus dem Film Der Zauberer von Oz, den ganz alten, der 39er Jahre, aus dem Jahr 1939, die Version, kommt. Das zeigt eben, wie die böse Hexe versucht, der Dorothy den Schuh zu klauen.
Ich hoffe, dass sie da die Rechte eingeholt haben, aber ich gehe mal davon aus, das wird so gewesen sein. Es war auch das erste vollständige Konzeptalbum von ELO, also wirklich in dem Sinne zu verstehen, dass wirklich Jeff Lynne zuerst die Handlung geschrieben hat und dann die Musik und so nimmt das Album die Zuhörer auf eine Reise durch Träume, in Träumen durch Fantasiewelten und ja, es geht auch so ein bisschen um die Flucht vom Alltag und Realität und es zeigt auch, da es ja 74 war, Kopfrechnen, 50 Jahre, also auch schon vor 50 Jahren wollte man gerne mal der Realität und dem Alltag entfliehen.
Vor 55 Jahren wurde die Band ja gegründet in Birmingham. Das war wirklich 1970.
Ist da jetzt hier schön aufgenommen, den Ball.
Ich dachte mir, ich knüpfe gleich drauf an, Entschuldigung.
Mathe-Leistungskurs hier,
ELO waren wirklich mit die erfolgreichste Band der 70er und 80er Jahre. Die haben insgesamt weltweit über 50 Millionen Tonträger verkauft. Und gegründet am Anfang eben vom besagten Jeff Lynne, damit dabei war noch der Roy Wood und Beth Bevan, die waren zuvor Mitglieder der Band The Move. Das Debütalbum war dann 71 dran unter dem Namen The Electric Light Orchestra.
Auch da jetzt nicht so kreativ, ich glaube das zweite hieß dann auch sogar Electric Light Orchestra 2.
Ja.
Richtig durchgestartet sind sie dann international eigentlich mit dem Out of the Blue. Wo dann auch so Sachen wie zum Beispiel Mr. Blue Sky und Turn to Stone. Dann bei mir, ich habe das auch als Kassette, gab es noch Discovery, was auch in UK und in Deutschland sehr, sehr erfolgreich waren. Und insgesamt, ne, also Living Thing, Evil Woman, dann eben von Discovery, Don't Bring Me Down, Confusion, auch so ein Song, den man wirklich noch gut im Ohr hat und gab da noch Filmmusik.
Genau, zu Xanadu haben sie auch wirklich Filmmusik beigetragen, zu dem Soundtrack. Es war auch ein großer Erfolg.
Ja, mit Olivia Newton-John, die war da mit dabei.
Ja.
Genau. Und ja, dann ging es eigentlich auch erfolgreich weiter. Mhm. Ne? Wir hatten über ELO in Folge 5, da hatten wir Hold on Tight und Twilight aus dem Album Time, also so 82 rum. Und 86 hat sich dann aber nach dem Album Balance of Power ELO aufgelöst.
Da hat die Balance wohl nicht mehr gestimmt, oder? Kann man so sagen.
Ja. Ja, Jeff Lynne hat sich einfach dann so ein paar anderen, also auch sehr erfolgreichen Projekten dann letztendlich gewidmet. Ne?
Ja. Ja, stimmt. Also er hat wirklich mit den Traveling Wilburys
nochmal also für echte Superband,
ja, oder wenn ja. alles mit ja, dabei ja. war. Ne?
Genau, also, genau. Und die waren auch sehr erfolgreich und irgendwie hört man auch so einen leichten, also weniger so die Streicher vielleicht raus, weil es war weniger drin, aber so einen typischen Jeff Lynne Sound. Ne?
Ja, und ja, ja.
2000, dann kam er dann aber wieder so ein bisschen zurück, oder beziehungsweise ELO kam zurück. Da haben sie erstmal so eine Flashback als Compilation gemacht und 2001 ging es dann mit dem Album Zoom so richtig los und da waren auch wieder die echten Geigen und Chillies zu hören.
Ja,
und
da war so ein bisschen back to the roots. Back to the classics.
Ja, konnte ich wieder Klassik hören sozusagen.
Ja, genau, genau. Dann so in den 10er Jahren, da haben sie sich dann tatsächlich Jeff Lynne's ELO genannt,
ja.
Und hatten einen legendären Auftritt im Londoner Hyde Park. Innerhalb weniger Minuten wurden dafür 50.000 Tickets verkauft. Also die Band hat immer noch sehr gezogen auf jeden Fall. Ja. 2015 haben sie dann ein Studioalbum nochmal rausgebracht, Alone in the Universe.
Ja, das waren so eher Soloaufnahmen eigentlich von Jeff Lynne, die aber dann eben unter dem Namen rauskam. Und 2019 war dann das letzte Studioalbum, das sie dann veröffentlicht haben, From Out of Nowhere, aus dem Nichts sozusagen.
Apropos letztes, sie haben angekündigt, ein allerletztes Konzert in diesem Jahr nochmal geben zu wollen. Ein Abschiedskonzert gewissermaßen im Londoner Hyde Park am 13. Juli 2025. Was klingelt da bei dem Datum?
Dass ich einmal gerne da wäre, aber nicht da sein werde und dass vor ein paar Jahren davor auch etwas stattgefunden hat.
Ja, das ist tatsächlich das 40-jährige Jubiläum von Live Aid. Das war auch am 13. Juli 85 damals.
Ja. So gesehen, also, ne? Ein wichtiges Datum in mehrfacher Hinsicht.
Würde ich auch so sagen. Soll ich mal weitermachen?
Es wäre jetzt die letzte Nummer der Kassette.
Ja.
Hey, wir. Ich bin ruhig.
Oh, ein toller hymnischer Song zum Abschluss.
Vor allem, das ist einfach nur schön.
Ja. Ich warte noch aufs. Boom, boom.
Ja, das kann aber noch dauern.
Gell?
Shit. Dam. jetzt müsste es kommen. Nee? Nochmal.
Stimmt. Nein, nee, so lange können wir
sorry,
nicht.
Nein.
Okay.
Ja. Die Nummern haben halt damals einfach länger gedauert. Ne?
Ja,
du bist halt schon so modern eingestellt, dass...
Die Eagles waren im Urlaubsmodus, im Hotel California.
Ja, das stimmt, da hat man sich einfach ein bisschen mehr Zeit und ist einfach entspannter
gewesen. Würde ich auch sagen. Ja, wir sind wieder weit zurück in der Zeit gegangen mit diesem Song.
Wir sind ein bisschen so nach vorne. Wir sind vorher waren wir 74, jetzt sind wir 77. Also ich finde, da habe ich mich ja dann
das geht schon. Ja,
alles ganz gut. Weit nach vorne gearbeitet, fast schon.
Ja, die Hymne schlechthin von den Eagles in den Charts. Platz 6 in Deutschland, Österreich 13, in der Schweiz Platz 2, wie auch in Frankreich. UK Platz 8 und USA Nummer 1. Dort haben sie auch den Grammy für Record of the Year bekommen.
Ja, also das ist, du hast es ja so ein bisschen gerade gesagt, ne? Die waren da wohl sehr entspannt. Also es wird auch gesagt, dass die Melodie dem Don Felder auf der Terrasse sozusagen eingefallen ist oder dass er die da komponiert hat. Und er hat da irgendwie auf so einer 12-seitigen Akustik-Gitarre improvisiert. Den Text, den hat der Glenn Frey und der Don Henley beigesteuert. Und die sich so ein bisschen von Themen, wie soll ich sagen, mit dem amerikanischen Traum und dessen Schattenseiten so ein bisschen haben inspirieren lassen.
Ja.
Und wenn man, was wir jetzt ja nicht geschafft haben, aber in der Playlist hört ihr es nochmal, das Gitarrensolo sollte man sich auch unbedingt
Das haben der Don Felder und der Joe Walsh gespielt und es gilt als eines der besten Soli der Rockgeschichte überhaupt.
Man muss aber auch einfach sagen, dass die Eagles, also alle Bandmitglieder, eigentlich auch sowas von geile Musiker waren. Also wo man auch einfach sagen muss, also ich sag mal, Toto und Eagles so von der Qualität der einzelnen Musiker ist schon echt auf einem Level, was seinesgleichen sucht und gesucht hat. Und ich habe aber ein bisschen schmunzeln müssen, als ich eben nochmal so ein bisschen auch über die Story, ne? Also so, wenn man so ein bisschen tiefer reinguckt, ne? Es geht ja so ein bisschen auf, amerikanischer Traum, haben wir schon gesagt. Aber irgendwie hatte ich die Assoziation an einen Tarantino-Film, als ich den, also vor allem auch, weil wenn ich Eagles höre, denke ich auch eher an so, ich sage jetzt mal nicht mexikanische Grenze, aber eher so diese, ich sage jetzt mal nicht irgendwie hoher Norden, sondern eher im Süden.
Ja, ja, du wirst an From Dusk Till Dawn.
Ja, weil die kommen ja auch, also ja. Ich sage jetzt mal, es ist zwar eher so eine Titty Twister Club mäßig, ne?
Ja.
Aber irgendwo müssten sie ja dann auch vermeintlich so Art übernachten und irgendwie sind da ja auch so, ich sage jetzt mal, im übertragenen Sinne Gefangene ihrer selbst, ne, den Süchten sozusagen so ein bisschen willenlos ausgesetzt und sie können nicht fliehen. Also ich finde, da hat Tarantino wahrscheinlich auch mal Hotel California von den Eagles gehört, als er das gemacht hat.
Möglicherweise. Ja, ganz lustig. Ich habe auch so ein bisschen so eine Filmassoziation, weil ich weiß noch, dass im Film The Big Lebowski gibt es so eine Coverversion von Hotel California, von den Gypsy Kings tatsächlich. Und Lebowski äußert sich so ein bisschen abfällig über die Eagles, oh Gott. Daran kann ich mich noch erinnern.
Ich finde den Film großartig, aber die Abneigung teile ich nicht
mit ihm. Nein.
Mal hier festzuhalten. Genau. Ja. Es gab ja auch, was damals so gerade in den 70er Jahren auch sehr angesagt war, jetzt eher auf deutschsprachiger Seite, den Ansatz, ich will nicht sagen, alles, was in den USA vor allem erfolgreich war, auch in einer deutschen Version feil zu bieten und das Hotel California, das hat es vor allem hier
dem Jürgen Drews angetan.
Dem König von Mallorca.
Der König von Mallorca hat da wirklich dann eine schöne deutschsprachige Coverversion nochmal gemacht und er hatte ja davor schon mit einem englischen Riesenhit tatsächlich was Wahnsinniges geschafft. Ein Bett im Kornfeld ist nämlich nicht von ihm, sondern das war von den Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Also heute habe ich es irgendwie, meine Zunge ist verknotet.
Ja, das ist alles gut, aber ja. Also Ein Bett im Kornfeld war ja auch dann erfolgreich. Hotel California war dann, obwohl es sogar danach war, also rein theoretisch hätte man sagen müssen, müsste eigentlich auch in der Erfolgsskala ganz groß sein. Allerdings Ein Bett im Kornfeld habe ich öfters von Jürgen Drews gehört als Hotel California. Es gab auch noch andere Versionen davon. Mhm. Mir persönlich ist eigentlich noch eine von, Otto Waalkes ist so wie Saragossa Band, ne? Also Saragossa Band und Otto Waalkes haben eigentlich immer irgendwas gecovert. Und eine Geschichte muss ich noch, loswerden.
Sehr gerne, bitte.
Weil, also ich habe, lass mich nachdenken, ich glaube, ich habe die Single, ich habe sie aber nicht original gekauft, sonst hätte das ja mit anderen Via Flocco Singles nicht passen können. Aber ich habe, und da sind wir jetzt schon in den 90er Jahren, wir haben ja gerade schon gesagt, Eagles waren eine großartige Liveband, die einzelnen Musiker großartig. Und es gab in den 90er Jahren ein MTV Unplugged Konzert und da haben sie eine Live-Version gespielt und ich habe diese Version einmal im Radio gehört. Ich wusste dann natürlich, dass es die Eagles mit Hotel California waren. Aber allein dieses eine Mal diesen Song gehört zu haben, hat mich dazu dazu überzeugt, das ganze Album zu kaufen. Und das finde ich doch toll. Und vor allem, es war ein spezielles Album. Da kommen wir jetzt, glaube ich, dazu, weil oder zu der Geschichte der Eagles, ne? Weil das ist auch mal was ganz Spannendes.
Absolut. Also das Album hieß entsprechend wie die Single Hotel California und das war mega, mega erfolgreich.
Also gerade in den USA.
Genau, ne? Also 26 Millionen Mal dort verkauft, 26 Mal Platin dementsprechend auch. Dort Nummer 1, in England Platz 2, in Deutschland Platz 3 und ein paar schlechtere Platzierungen in Österreich Platz 9, in der Schweiz komischerweise Platz 99. Ich kann es gar nicht glauben.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Tippfehler.
Ja, oder der Schweizer Tourismusverband hat das Album boykottiert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, in den USA zählt es eben zu den 15 bislang meistverkauften Alben, also auf Liga, Beatles, Led Zeppelin.
Ja.
Und ja, also es ist wirklich, es war das erste Album, das ohne dem Gründungsmitglied, dem Bernie Leadon, entstanden ist. Und es war das erste mit Joe Walsh. Und, Gott, jetzt muss man, kommen wir noch langsam durcheinander. Und das letzte Album mit dem Bassisten und Sänger Randy Meisner. Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben?
Das hast du genau richtig gesagt.
Gott sei Dank. Ja, also, wie gesagt, es war, ich glaube, über das Cover muss man nochmal sprechen, weil da gab es ja auch immer so ein paar, wie soll ich sagen, Gerüchte. Ne? Also
ja,
es ist ein Hotel
ja.
abgebildet.
Genau, das The Beverly Hills Hotel in Beverly Hills, dementsprechend auch im Original aufgenommen von dem David Alexander. Und inzwischen gilt es als das teuerste Albumcover überhaupt. Und dementsprechend, wer dieses Album besitzt, hat auch einen kleinen Schatz zu Hause. Ja. Und das Hotel selber, da gab es tatsächlich immer ein bisschen Streitigkeiten.
Was so die Inspiration eigentlich war, ne? Und da haben sich so ein paar Hotels dann gerne in die Reihe gestellt, dass wir doch da die Ideen war dafür.
Ja, ne? Wirklich. Also auch ein Hotel in Mexiko, Todos Santos hieß der Ort, und das hat wirklich richtig Werbung damit gemacht, dass sie sozusagen die Inspirationsquelle waren.
Ist ja auch logisch, wenn ich halt sage, wir sind das Hotel, die Eagles dazu inspiriert hat, dann würde ich da wahrscheinlich auch mal Urlaub machen wollen.
Das hat vor allem dem Don Henley nicht ganz so gut gefallen. Der hat es einerseits erstmal ausdrücklich dementiert und hat zusammen mit seinen Bandkollegen dann gesagt, okay, komm, wir wollen wegen fortgesetzter Falschaussagen die Hotelleitung verklagen. Das Ganze endete im Endeffekt mit einem Vergleich, aber ja, trotzdem hat das Hotel eine gewisse Berühmtheit, also auch das Mexikanische erlangt.
Ja, auf jeden Fall, weil wir jetzt auch darüber gesprochen
haben. Ja, stimmt.
Ne? Also von daher, ja, die Band selber hat sich in L.A., ich meine, irgendwie passt das auch dazu zum Sound, irgendwie weiß ich nicht, ne? Also auf jeden Fall Westküste 71 wurde es von Glenn Frey, Don Henley, dann eben den Bernie Leadon und Randy Meisner gegründet, und alle vier waren zuvor auch schon zusammen bei Linda Ronstadt. Erinnert mich gerade so ein bisschen an die Geschichte von Spliff und Nina Hagen. Also ich will jetzt nicht,
kann man schwer vergleichen,
mit Eagles vergleichen, aber irgendwie waren die auch bei einem Mädel als Begleitband unterwegs. Und die haben halt eben auch, also es gab generell so diese West Coast Musik, ne, so 60er Jahre, eher so Surfen. Dann, so San Francisco Sound.
Ja.
Dann die 70er eben mit Eagles. Und selbst in den 80ern hat eigentlich die Westküste ja schon nochmal ein bisschen was hervorgebracht.
Große Bands, damals Nirvana und Pearl Jam, die von dort eben stammen. Und die haben natürlich ein bisschen einen anderen Sound dann geprägt.
Aber West Coast, klar, ne? Also West Coast, Seattle ist trotzdem. Ja durchaus relativ klar an der Westküste angesiedelt. Ne?
Ja.
Und 150 Millionen Alben haben die Eagles verkauft, auch 6-mal Grammys, also vielleicht nicht ganz auf Niveau von Barbra Streisand, und sind auch in der Rock'n'Roll Hall of Fame eingetragen. Und es ging eigentlich auch schon mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum 72 los, die auch schon die entsprechenden Hits dann anstarten.
Genau, also da war drauf Take It Easy und Witchy Woman zum Beispiel. Ja, also da ging es dann richtig los. International der Durchbruch, da hat es ein bisschen noch gedauert. Das war dann mit diesem Album, 75er Album, One of These Nights. Da war drauf Line Eyes und Take It to the Limit. Damit sind sie international dann auch einfach ein bisschen größer geworden.
Es hat dann aber eben schon ein bisschen, ne, nach dem Album The Long Run, das 1979 rauskam, hat sich dann die Band 1980 allerdings schon wieder aufgelöst. Vor allem, weil es halt sehr starke Streits zwischen und auch persönliche Zerwürfnisse zwischen Glenn Frey und Don Henley gab. Also was einfach dann so ein bisschen schwieriger war. Und da schließt sich gleich so ein bisschen der Kreis, ne, dass gesagt wurde, wir spielen erst wieder zusammen, wenn die Hölle zufriert. Also das klingt schon nach
hart.
Wir haben jetzt nicht so viel Bock aufeinander.
Ja.
Und da eben schließt sich der Kreis, denn sie haben, irgendwann ist die Hölle zugefroren, also nichts Klimawandel oder sonst was, oder vielleicht extremer Klimawandel in die andere Richtung, denn 1994 kam dann dieses Album, von dem ich eben gerade gesprochen habe, weshalb ich wegen der Live-Version von Hotel California es gekauft habe, und das Album hieß Hell Freezes Over.
Ja, cool. Ansonsten, klar, die Bandmitglieder, also vor allem Glenn Frey und Don Henley, waren danach auch einfach noch als Solokünstler bekannt. Don Henley hatten wir in der Folge 16 und 17 tatsächlich auch mit Solo-Songs.
Ja, wir hatten dann Dirty Laundry, genau. Johnny Can't Read und I Can't Stand Still aus seinem Debütalbum.
Genau.
Und die Eagles haben es dann aber eben auch noch weiter zusammen ein bisschen ausgehalten. Auch ich glaube, auch wenn es immer mal wieder ein bisschen Differenzen gab, aber es gab dann noch mal ein bisschen was.
Ja, stimmt. Also sie haben dann wirklich 2007 noch mal ein Studioalbum veröffentlicht, Long Road Out of Eden. Ja, immerhin das. Glenn Frey ist tatsächlich 2016 dann gestorben. Randy Meisner 2023. Davor hatten sie aber in den 10er Jahren tatsächlich nochmal groß, eine große Welttournee, sehr, sehr ausgedehnt von 2013 bis 2015.
Ja, also das ist definitiv größer angelegt. Was ich auch dem Album, also ich muss sagen, ich habe mich dann auch gefreut, als ich es mir dann angehört habe, also nicht nur wegen, weil es generell ein schönes Album ist, aber eine Nummer, und die werde ich, glaube ich, mir auch erlauben, als Hörtipp rauszuhauen, das wird sein Love Will Keep Us Alive. Du siehst, die romantische Ader schließt dann sozusagen. Ja. Und ich finde, mit diesen Worten Love Will Keep Us Alive sollten wir
sind wir am Ende Folge angekommen. Ja, schließen. Ja, Wahnsinn. Ja? Ich glaube, wir haben wieder eine Stunde voll gemacht.
Sei doch nicht, ist doch schön. Wir haben eine Stunde lang bestens unterhalten. Wir zwei haben uns unterhalten gut. Ich hoffe, wir haben euch auch gut unterhalten. Und ihr liked uns, folgt uns,
Genau. Seid
einfach wieder dabei.
Gebt uns wieder gerne Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr so treue Hörerinnen und Hörer bleibt, wie bisher.
Und freut euch nach Folge 25, 1 und 2 auf Folge 26. Ich will nicht sagen 1 und 2, aber schauen wir mal.
Schauen wir mal. Wir schauen mal aufs Tape und dann sehen wir weiter.
Ja, das suchen wir uns noch aus und dann lasst euch überraschen. In diesem Sinne, macht es gut.
Bye, bye.
Tschüss.